Dieser Film entspringt nicht der Fantasie eines Drehbuchautors. Es geht um eines der grausamsten menschenfressenden Tiere. Allein durch seine Größe ist es jedem Menschen überlegen und kann ihn mühelos überwältigen. 3,50 Meter groß, über 2000 Pfund schwer, das größte fleischfressende Raubtier der Welt.
Dune? Dune!
Grizzly. Jeder ist in Gefahr, weil dieser Grizzly ein ganz besonderes Wild jagt. Menschen.
Ist doch ein klarer Fall. Die Camper lassen Esswaren herumliegen, die Bären riechen das und schon sind sie da.
Aber das ist hier etwas anderes. Dieser verdammte Kerl frisst seine Opfer.
Das ist nicht nur ein Campingplatz. Es ist ein Futterplatz. Und niemand ist sicher. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind kann ein Opfer dieses mächtigen, gierigen Menschenfressers werden. Grizzly.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bahnhofskinos. Und ich sag mal, ab in die Wildnis, zurück zur Natur. Die Thermosflasche ist eingepackt und die Brote sind geschmiert und die Eier sind hart gekocht. Und wer könnte mich da besser begleiten da draußen in die Wildnis zu den wilden Tieren als mein lieber Freund und regelmäßiger Gast, Heiko Hartmann. Hi Heiko.
Hi Patrick, ja, bei mir sieht es genauso aus. Also ich freue mich jetzt auf den Ausflug in die Wildnis mit Hotshot Lohmeier. Und Rucksack ist gepackt.
Es ist großartig. Ich habe mir das alles aufgeschrieben, was hier Leslie Nielsen und die anderen nennen. Cockroach, Little Lady, Hotshot. Ja, wunderbar.
Ja, ich wollte jetzt nicht irgendwas mit Bitch sagen. Nee, wenn, dann bist du ein Hotshot natürlich.
Beverly Hills und Bitch nennt er die eine, genau.
Richtig, ja. Genau.
Das ja. Shelley Winters Äquivalent.
Ja. So sieht's aus. Und Rucksack ist gepackt. Ja, genug Verpflegung habe ich. Die Feldflasche ist voll. Wollen wir nur mal hoffen, dass wir keinem bösartigen Berglöwen oder Falken begegnen oder sowas.
Ich bin ja in solchen Dingen betreffend Flora und Fauna dermaßen schlecht und ungebildet. Ich gucke mir diese ganzen Tiere an und denke mir, was ist das? Und ich habe fast bei jedem Tier, jetzt zwar vielleicht mit Ausnahme dieser Vogelspinne, muss ich tatsächlich Google anschmeißen, so von wegen, also die Bilder suchen, einfach gucken, was ist das? Ist das jetzt ein Puma oder ein Berglöwe? Ist das ein Falke oder ein Adler oder vielleicht doch ein Geier? Ich habe mich echt schwer getan damit. Aber ich habe gesehen, hauptsächlich Berglöwen und Falken in diesen beiden Filmen. Und natürlich Bären, ja. Wobei ich da auch gucken musste, was eigentlich der Unterschied zwischen einem Braunbären und einem Grizzly. Ich glaube, vor allem die Größe, ja.
Also hat ja hier Regisseur William Goertler jedenfalls bei einem gewissen Teil des Publikums auch noch so einen gewissen Bildungsauftrag hinterhergeschoben und abgeschlossen.
Ja.
Also wenn man jetzt ja natürlich schon früher die Enzyklopädie gewälzt hat und jetzt Google anschmeißt. Also ich musste zumindest mal kurz gucken, hier, ist das ein Falke oder nicht? Das muss ich zugeben.
Die Figuren im Film reden relativ viel darüber und auch Stephen Thrower in einer der Featurettes auf der Severin Blu-ray, so von wegen, ja, die haben in Georgia gedreht, natürlich gibt es da bekannterweise keine Grizzlies und ich dachte, ach so, ja gut, wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ich bin natürlich, wie gesagt, komplett tump und naiv und ungebildet in der Hinsicht. Also mir kannst du alles erzählen. Wenn die irgendwo in Florida wahrscheinlich an der Küste gefilmt hätten, hätten gesagt, ja, ja, da laufen Grizzlies rum. Ich hätte es wahrscheinlich geglaubt, ja.
Ich auch, ja. Also natürlich kennt man sich da nicht so wie ein Amerikaner aus, der sofort sagt, ein Grizzly in Virginia, lachhaft. Aber okay, dann schaut man halt drüber weg.
Virginia, richtig. Ja. Grizzly steht auf dem Programm. 1976 ist das Jahr. William Goertler, der Regisseur. Und anschließend sprechen wir über The Day of the Animals, Panik in der Sierra Nova zu Deutsch aus dem Jahre 1977. Wiederum von William Goertler. Die Filme haben Gemeinsamkeiten und auch einige Unterschiede auch. Qualitativ, wie inhaltlich, wie in Sachen Besetzung. Und ich glaube, es war dir ein besonderes Anliegen, über diese beiden Filme zu sprechen. Gibt's eine spannende persönliche Geschichte oder lebst du einfach für Tierhorror?
Ich bin ein großer Fan von Tierhorror. Ich fand's ja ganz schön. Es war einfach ein Schuss aus dem Blauen heraus, als mir die Filme eingefallen sind. Wobei, ich mag eben auch so ein bisschen diese, das beschreibt so halbwegs die Filme ganz gut, auf eine gewisse Weise tüdeligen 70s, ja, Tierhorrorfilme wie eben Grizzly und Day of the Animals, also Partik in der Sierra Nova, weil die halt eben so eine ganz hübsche, heimelige Atmosphäre haben. Und in den 70ern, ja, gut, also wir kommen da bestimmt noch gut drauf zu sprechen, wo der Tierhorror dann funktioniert bei solchen Indie-Produktionen und wo nicht. Aber da gibt es halt eben auch schon so ganz kleine, süße Dinge. Also,
ja
hatte ich einfach Bock drauf. Und vor allem, was, wie wir es ja gerade eben schon im Vorgespräch festgestellt haben, das kann halt auch bei den Leuten vor und hinter der Kamera, gerade eben auch William Goertler mit dessen Geschichte, schon ganz spannend sein, da auch so sich mal drüber zu unterhalten.
Ja, William Goertler hat auch eine interessante Lebensgeschichte, aber eben auch, was seine Karriere betrifft, sehr, sehr interessant und leider viel zu kurz, weil ich glaube, er ist nicht mal 30 geworden.
Kurz vor seinem 30. Geburtstag, 30,
ja.
Oder kurz,
Tödlich verunglückt bei einem Helikopterabsturz gemeinsam mit seinem Produzenten, glaube ich, in Manila.
Ja.
Tragisch. Aber bis dahin hat er uns 9 Filme hinterlassen, von denen ich behaupten kann, den Großteil gesehen zu haben, nämlich 5 von den 9.
Da hast du mehr gesehen als ich. Bei mir ist es allerdings auch so, ich glaube, bei vielen Horror-Buffs ist es so, Grizzly und Day of the Animals sind so mit die bekanntesten. Und ich dachte, ja, okay, dann war es das. Dann habe ich mir die Featurette auf Grizzly angeguckt. Ja. Sehr tolles Ding von Stephen Thrower über William Goertler. Und dann kam Abby. Ich so, ja gut, den kenne ich. Sheba Baby, ja, den kennt man. Der Manitou, sein letzter Film, eine Graham Masterton-Verfilmung. Und Leute, die wie ich das Programm vom Festa Verlag aus Leipzig mögen und kennen, die haben ja viel von Masterton jetzt über die letzten Jahre veröffentlicht. Ich glaube nicht der Manitou. Mhm. Aber dann denkt man sich, ach, guck an. Und Project Kill, ebenfalls mit Leslie Nielsen, wie in Day of the Animals.
Der klingt toll, ne? Den habe ich noch nicht gesehen, aber er klingt unglaublich reizvoll.
Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Den sehe ich aber auch irgendwann, wenn er mal auf Blu-ray kommt, bei einem typischen US-Boutique-Blu-ray-Label wie, ja, keine Ahnung, auch Severin, Vinegar Syndrome oder sowas. Also einer der üblichen Verdächtigen wird ihn uns vielleicht bestimmt noch irgendwie schenken in den nächsten Jahren.
Der Zebra Killer, den er gemacht hat, ich glaube mit 74 oder 75, klingt auch reizvoll. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der überhaupt verfügbar ist. Er klingt eigentlich nach einem unreleasable Film, möchte ich mal sagen, also inhaltlich. Ein weißer Serienmörder in Blackface rächt sich am gewaltsamen Tod seiner Schwester vermeintlich durch einen schwarzen Cop und bringt deswegen alle möglichen Leute um. Ich dachte mir, oh, das ist politisch so heikel. Mich würde sehr, sehr überraschen, wenn ich auf den stoße in einer HD-Veröffentlichung mit akademischem Audiokommentar und liebevoll geschalteten Featurettes und so. Aber er klingt auf jeden Fall, er klingt herausfordernd. Ich würde ihn gerne mal sehen, aber auch den kenne ich noch nicht.
Herausfordernd passt sehr gut, Patrick, ja.
Der Manitou ist natürlich mein liebster Girdler, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich ihn auch in meinem Buch Trauma TV verewigt. Eine wirklich verstörende Filmerfahrung, die ich viel zu jung gesehen habe und auf dessen Ende ich nicht gefasst war.
Muss ich unbedingt noch nachholen.
Komplett verstrahlter Film tatsächlich. Also relativ konventionell. Ja, auch hat er durchaus einige Gemeinsamkeiten so vor und hinter der Kamera mit den Produktionen, über die wir heute sprechen. Und Tony Curtis natürlich so auf seine alten Tage nochmal an einem echten B-Film. Und der wird dann eben einfach immer wilder. Und auch rated PG, genau wie diese hier. Und komplett wild, womit man damals so durchkam, mit der PG-Altersfreigabe. Vor allem mit Blick auf Grizzly.
Ja, aber da muss man ja dazu sagen, also Grizzly und ja doch beide Filme, Day of the Animals, die haben ja PG. Und ich war, also bei Day of the Animals gehe ich da mit, aber was die MPAA bei Grizzly geritten hat teilweise, also ich weiß ja nicht, aber werden wir alles noch aufarbeiten und auseinanderklamüsern.
Also, sagen wir mal so, es gibt ja schon die quasi legendäre, kanonisierte Geschichte darüber, dass das PG-13-Rating, also dieses Zwischenrating zwischen PG und R, in den USA entstanden ist, nachdem eben Temple of Doom, der zweite Indie-Jones-Film, und Gremlins in relativ kurzer Folge rauskamen, die beide eben Riesenhits waren und Eltern mehr und mehr auf die Barrikaden gingen und sagten, nee, das geht gar nicht, sowas könnt ihr 6-, 8-, 10-Jährigen nicht antun, wir brauchen noch so ein Zwischending ratingsseitig. Aber im Vergleich dazu ist wirklich, sind beide Filme, vor allem Gremlins, super harmlos im Vergleich zu dem, was hier bei Grizzly passiert.
Ja, auf jeden Fall.
Da bleibt kein Auge trocken und kein Arm an der Schulter. So. Was wollte ich sagen? Kurze Inhaltsangabe zu Grizzly, super, super kurz, geschrieben von Platzhalter-Account, will heißen Account gelöscht, und er oder sie schreibt, ein überdimensionaler Grizzly erweist einem US-Nationalpark einen Bärendienst. Oh, ist das geckig. Nachdem er ein Dutzend Camper verspeist hat, ist guter Rat teuer. Ranger Kelly stellt sich dem Tier entgegen, doch dann mischen sich betrunkene Jäger ein.
Naja.
Christopher George spielt Ranger Kelly. Andrew Prine spielt doch mit als Helikopterpilot Dawn. Richard Jekyll spielt Mr. Arthur Scott. Ansonsten Joan McCall noch als Allison. Über ihre Rolle können wir gleich noch sprechen. Mehr oder weniger problematisch. Und dann natürlich noch ein paar weitere Gestalten, vor allem in Rollen der Jäger und Bären- oder Kanonenfutter. William Girdler, Regie, Produktion, Harvey Flaxman und David Sheldon. Nach einem Drehbuch von den beiden und Andrew Prine, einem der Menschen vor der Kamera, nämlich dem Helikopterpiloten. Mhm. Der grundsätzliche Eindruck zu diesem Film. Gut, schlecht, irgendwo dazwischen.
Somewhere in between. Ja, ja. Also ich habe ja schon irgendwo Spaß gehabt mit Grizzly, aber ich muss das auch gerade eben bei ihm sagen. Also wenn es ja so um einen Horrorfilm mit einem Bären geht, ne? Und Grizzly, der hatte ja auch so diesen Vergleich bei englischsprachigen Reviews. It's Jaws with Claws. Und ja, das ist halt auch schon, auch wenn die beiden Drehbuchautoren das immer so ein bisschen abgestritten haben zuerst. Ja, das ist ja natürlich schon ziemlich nah auch an dem, was uns Spielberg in Jaws vorgesetzt hat. Da ist der mechanische Hai viel furchterregender als der Bär. Und natürlich ist es dann auch wegen den Produktionsbedingungen und Low Budget ein bisschen schwieriger, sowas dann irgendwie richtig gut rüber zu bringen. Aber da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, weil es ist schade, dass der Film gerade da für mich ein bisschen versagt, wobei der Rest doch schon ganz angenehm ist. Der hat so einen tüdeligen Eindruck, der hat mich schön eingelullt auf der Couch. Dank der Red Rock West Aufnahme gucke ich mir jetzt immer alles zweimal an, was wir besprechen. Und ich weiß nicht, wie dir es ging, aber ich habe dann auch heute mir irgendwie so gedacht, als ich von der Arbeit heimkam, fuck, es fühlt sich so an, als hätte ich die gar nicht geguckt, aber habe ich so zweimal geschaut. Wie ging es dir damit?
Ähnlich tatsächlich. Es ist doch nicht lange her, dass ich beide Filme gesehen habe. Ich habe konkretere Erinnerungen an den zweiten Film, über den wir heute Abend sprechen, aber Grizzly ist tatsächlich so ein Film, der komplett an mir, ich meine, ich gucke den und irgendwie auch nicht wirklich. Ich muss doch nicht mal ein Second Screen bemühen oder unaufmerksam sein. Selbst wenn ich ihn aufmerksam gucke, geht er vorbei und ich denke mir, ja, das war ein nettes Stück nichts. Oder eine einzige eigene Idee oder einen einzigen charismatischen Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin vor der Kamera, auch nicht besonders gut getrickst. Ich kann mich an kein einziges Stück Filmmusik erinnern, das mich besonders bewegt hat. Und dennoch, in der Summe, fühlte ich mich sehr, sehr gut unterhalten, muss ich sagen.
Ja, das ist es so. Ja, ich habe jetzt, wenn ich mal gucke, bei meinen Notizen schon ein bisschen was aufgeschrieben, ja, so ist auch, es jetzt nicht. Und trotzdem geht es mir so wie dir, wo ich mir denke, das war jetzt ein schönes Stück nichts. Ich glaube, so 90 Minuten einfach mal irgendwie das Gehirn auf Standby stellen und Christopher George, Richard Jekyll und Andrew Prine zugucken, wie sie einen Bären jagen. Und ich muss ja mal sagen, ich mag die drei ja schon, auch gerade eben Christopher George, den man ja auch sowas kennt wie City of the Living Dead, also Zombie hing am Glockenseil, Pieces von Juan Piquer Simon und hast du nicht gesehen, wo er noch überall mitgespielt hat. Und ja.
Er hat eben wirklich nichts Eigenes und es fällt eklatant auf. Man hat das Gefühl, ganze Story-Passagen, Dialog-Passagen wurden eins zu eins von der weiße Hai übernommen und so auf und eine etwas dümmere Variante davon einfach geskriptet. Und das hat man eben auch die etwas weniger charismatischen Hauptdarsteller als jetzt ein Robert Shaw oder ein Richard Dreyfuss oder Roy Scheider, welche sind, einfach noch mal aufsagen lassen. Auch die drei männlichen Hauptrollen sind ja eins zu eins einfach Äquivalente oder Analoge zu dem, was wir in der weiße Hai sehen. Bloß eben alles so ein bisschen weniger besonders, also ohne dieses Charisma, was eben Richard Dreyfuss oder Roy Scheider oder Robert Shaw haben.
Das stimmt schon, auch wenn jetzt Christopher George so, wo man sich einfach denkt, ach ja, hey, den kenne ich doch von dem Film und dem Film, wie ich es gerade eben gesagt habe. Aber ja, das geht ihm schon so ein bisschen ab. Er ist halt so der Mr. Handsome und hier grinst auch fröhlich in die Kamera, aber irgendwie geht ihm da leider doch noch ein bisschen was ab. Also weil die Figur so ein bisschen verschroben geschrieben ist, fand ich Richard Jekyll, der Scott, noch am interessantesten. Ja. Wie siehst du das? Wie war es bei dir?
Ähnlich tatsächlich. Und er dankt dir als erster ab von unseren drei, ich sag mal, beides sind seine Helden in Gänsefüßchen, was ich auch sehr, sehr schade finde. Es geht mir übrigens ähnlich mit ihm in im zweiten Film Day of the Animals, was ich auch wiederum denke. So von den, unter den Good Guys ist er noch einer der interessanteren. Kann natürlich nicht mit Leslie Nielsen, zu dem kommen wir gleich, konkurrieren. Aber wenn schon Good Guy, dann gerne Richard Jekyll. Coole Performance, ja.
Ich fand es auch toll, wie er eingeführt wird. Also wenn man hier diesen diese Aufnahme von den zwei Rehen, sag ich jetzt mal, sieht und dann das Funkgerät losgeht und er da aus dem Busch stürmt mit seinem Fell noch auf dem Kopf und da sich beschwert, sag mal, hier geht's noch in Richtung von Christopher George, dann ist das schon ganz sympathisch. Jetzt keine große Filmkunst, aber ganz sympathisch.
Ja, ja. Die Nazi-Gabe ist dankenswerterweise kurz, was dem Film, glaube ich, schmeichelt und ich so sehr stark darauf verweise, dass wir halt wirklich inhaltlich ganz viele Parallelen haben. Auch hier haben wir einen profitgeilen Bürgermeister oder ist der Bürgermeister oder Landrat, was auch immer, eine Autoritätsfigur. Kittredge ist der, der auch sowas feiern will. Ich weiß nicht, ob es das 4. Juli-Wochenende ist, also das Independence Day-Wochenende, aber er ist auf jeden Fall, er will den Tourismus nicht stören und egal, sei es drum, da läuft ein Grizzly rum, aber Grizzlies hier in dieser Ecke der USA gibt's doch gar nicht. Lass mal die Leute kommen. Und dann sterben die natürlich links und rechts und er stellt fest, er hat dann doch Unrecht darf sich Bescheid stoßen lassen von Roy Scheider, Christopher George. Und so geht der Film dann weiter und auch irgendwann zu Ende. Nicht untragisch, muss man ja sagen. Also, aber zu den großen Spoilern fürs Ende kommen wir gleich.
Ja, da kommen wir gleich zu, stimmt. Findest du die Parallelen oder diese krassen Parallelen zu Jaws ärgerlich für den Film? Weil es ist ja so, William Goethe versucht das Ganze ja schon noch recht gut zusammenzuschustern. Aber leider fehlt es dem Film, so hübsch er auch ist, doch ein Stück weit an Identität. Wobei wir dann eben, wie wir beide ja schon festgestellt haben, dann einfach nur sagt, ja, nett.
Nee, stört mich nicht weiter tatsächlich. Ich meine, deswegen reden wir ja auch über diesen Film und andere Filme auch schon in der Vergangenheit und generell dieses ganze Format ist ja einfach nur, in diesem Format regelmäßig hier schlagen Filme auf, die einfach nur Derivate sind von erfolgreicheren Filmstoffen und insofern schon tausendfach geguckt und deswegen ärgert mich auch Grizzly nicht. Ich gucke mir das nicht an und denke mir, ha, ihr Schweine, was macht ihr da eigentlich? Ich finde das komplett okay. Godler hat ja auch einen Exorcist-Rip-Off gemacht und ich mag kaum etwas lieber als Exorcist-Rip-Offs. Gerade die italienische Genese, da gibt es ja wunderbare Titel einfach und ich habe überhaupt kein Problem damit grundsätzlich. Und auch dieser hier ist kompetent. Also ich glaube, das Einzige, womit ich mich ein bisschen schwer tue, ist, dass ich zu Grizzly wirklich keine wirklich starken Gefühle in eine Richtung habe, nämlich so richtig, ach, ist sehr verdammenswert und verachtenswert und einfach nur Trash oder verkanntes Meisterwerk, ole ole. Sondern ich sitze davor und denke mir, das ist alles total okay so. Nur die Gorspitzen reißen mich so ein bisschen raus. Also wo der Film dann wirklich wild wird und ich mir denke, oh, damit habe ich nicht gerechnet.
Ja, also gleich schon, wenn man sich den Anfang anschaut, ne, mit den zwei Camperinnen, die ja zu ihrer Stelle hier, wo sie so das Zelt aufgeschlagen haben, zurückkommen. Und da macht der Film ja erstmal keine Gefangenen. Ich glaube, ich hab mal nachgeguckt, weil ich neugierig war. 10 Minuten lief der Film und dann natürlich klassischer Aufbau im Horrorfilm. Bevor wir hier zusammenpacken, ich muss mal noch kurz austreten und dann kommt natürlich der Bär um die Ecke und dann haben wir ja die erste Gorspitze, die du angesprochen hast, wo ich auch sehr überrascht war, weil ich hatte Grizzly, also beide Filme zu DVD-Zeiten schon gesehen, das ist jetzt aber auch schon ewig Jahre her und ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung, dass Grizzly eben die blutigen Spitzen besitzt.
Ja,
dann fliegt von der Dame, die dann meint, ihre Freundin kommt aus dem Gebüsch wieder, auf einmal der Arm durch die Luft und ins Krass. Ich dachte mir, hoppala. Ja, da hat sie jetzt was verloren.
Wir haben, ich glaube, zwei abgetrennte Arme. Lass mich nicht lügen. Ein abgetrenntes Bein, bin ich sicher. Einen abgetrennten Pferdekopf auf jeden Fall. An den kann ich 100%
der Pferdekopf ist ganz, ganz wild, wenn ja hier Richard Jekyll auf den Spuren des Grizzlies, ich will den einfangen, so zum Ende hier, dann vom Grizzly überrascht wird und dann auf einmal der Pferdekopf da auch noch abfliegt. Das ist schon eine krasse Nummer. Vor allem, das ist ja eh so, also keine Ahnung von Bären, muss ich sagen, keine Ahnung von Grizzlies, wie stark die werden können, aber der Pferdekopf, krass campy, aber schon sympathisch und wenn er die andere Dame, die austritt, dann verfolgt am Anfang vom Film, die sich ja dann in diese kleine Bretterbude rettet, wenn er ja so halbwegs die Bretterbude auseinandernimmt. Das finde ich auch großer Sport einfach.
Es ist einfach, du hast ja bereits angedeutet, das Setting ist einfach attraktiv. Die 70er ja grundsätzlich einfach eine schicke Zeit, auch klamottentechnisch. Allein hier das Denim, in dem Andrew Prine, also Don, die ganze Zeit rumläuft, also komplett in Blau gekleidet, noch mit so einem Cowboy-Hut. Erinnert mich so ein bisschen an hier Marty McFly, der sich wie ein echter Cowboy kleidet am Ende des zweiten Zurück in die Zukunft oder im dritten dann, ne, in diesem quasi Kürbiskostüm. Es sieht ja eben jemand so aus, der wie Naturbursche wirken will, aber eben nur aus dem Hollywood-Kostümfundus schöpfen konnte und sich die billigsten Sachen da rausgesucht hat. Dennoch natürlich, das hat alles einen großen Charme. Ich meine, allein die, also noch vor der tödlichen Bärenattacke auf die beiden Camperinnen, alleine wie die mit dem Sheriff oder Deputy da flirten, der da durch die Büsche da kommt, oder dem Ranger, wer auch immer das ist, und die ihm da schöne Augen machen. Und ich denke, okay, da kommt so ein mittelmäßig attraktiver Typ mittleren Alters auf dem Pferd geritten und sagt, na, 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 Ladies, passt mal schön auf. Und die beiden stehen da und, oh, hast du den gesehen? Sagen sie nicht, aber die Blicke verraten alles. Und dachte, okay, anscheinend leben wir in einer Welt, in der es grundsätzlich super attraktiv ist, in irgendeiner Autoritätsposition zu sein, genau wie auch Christopher George. Bei dem ich mich eben auch lange Zeit frage, bevor sie komplett aus der Handlung rausfällt, was findet ihr diese Allison an ihm? Der kann ja machen, was er will, und sie ist immer so, du weißt, worauf wir Mädels stehen.
Ja, wobei das ja mit Allison, das hast du ja gerade eben schon angesprochen, ja eh so eine ganz komische Sache ist. Sie ist anfangs da und präsent.
Sehr, sehr präsent,
und,
ja.
Ja, ja.
So, ich würde sagen, sie ist eine Hauptrolle in den ersten 45 Minuten. Ja,
ja, das denkt man sich. Und dann verschwindet sie immer mehr aus dem Plot. Und dann steht sie irgendwo mal noch rum. Ist hier die weibliche Deko. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint von mir. Das macht ja schon der Film.
Nein, das macht der Film,
ja. Das Skript, ja, der sie dazu leider degradiert. Und irgendwann ist sie weg. Also für mich ist es leider eben so ein bisschen die Quotenfrau. Obwohl sie eigentlich schon ganz schön eingeführt wird. Und wie du gesagt hast, hier Christopher George, der absolute Strahlemann. Der braucht nur mal ganz kurz irgendwie mit dem Mundwinkel zu zucken und schon ist es um sie geschehen. Und dann fragt man sich schon,
warum? Ich weiß nicht, ob das jetzt interpretatorisch zu weit geht, ob ich da zu viel Kaffeesatz lese, aber ich frage mich hier bei solchen Figurenkonstellationen schon, wenn man eigentlich im Grunde eine redundante weibliche Nebenrolle hat, die nur zum Flirten gut ist, ob die einfach dazu da ist, die stramme Heterosexualität unseres Leading Man zu unterstreichen und eigentlich keinen inhaltlichen Mehrwert hat, ob nicht alle Beteiligten gewusst haben, okay, das ist im Skript, damit Christopher George sagen kann, guck mal hier, schon Mitte 50 und der Oppi hat's, der Papa hat's immer noch drauf. So. Ja, ich will ihn nicht älter machen, als er ist. Er ist, glaube ich, auch nur 10 Jahre älter als ich, aber naja. Ich bin ja auch nicht
bei der. Es kann aber schon gut sein, Patrick, weil irgendwo denke ich mir auch, dass sie einfach dann nur da ist, wie sie auch am Anfang ja gezeichnet wird, so ein bisschen so als die taffe Frau, die auch ihren Vater dann noch in seinem Hotel irgendwie unterstützt mit der Büroarbeit, damit dann das weibliche Publikum halbwegs auch eine Identifikationsfigur hat, bevor sie dann hoffentlich dann vor der Leinwand alle in Richtung Christopher George wegschmelzen.
Ja, ich muss dir gerade kurz Abbitte leisten. Was denkst du, wie alt Christopher George war in Grizzly? Ohne nachzugucken.
Ohne nachzugucken, ja. Jetzt, der Herr Hartmann, der hat ein Problem mit, der hat ein schlechtes Zeitgefühl und mit Alter schätzen, aber okay.
Aber du bist ja ungefähr selber in einem Alter, in dem du sagen kannst, er ist vielleicht nicht genauso alt wie du.
Ja.
Aber er ist ziemlich genauso alt wie du oder ich. Er ist nämlich 45 gerade erst gewesen bei den Dreharbeiten.
Ernsthaft?
Ja.
Heftig.
Weißt du, Nikotin krass. Und Sonnenstudios, das macht, die machen Dinge mit Leuten.
Das stimmt, das stimmt. Ich hatte nur noch in Erinnerung, deswegen habe ich mich gerade so schwer getan oder so habe lange überlegen müssen, weil er ja dann, glaube ich, Anfang oder Mitte der 80er ja dann leider schon verstorben ist.
Ja. Seine Frau Lisa Day George, Linda Day George, über die wir gleich noch reden, die hat sich ein bisschen besser gehalten. Ja, es gibt ganz viel Erwähnenswertes. Ich finde die Gore-Spitzen, es gibt ein paar lustige Dialogzeilen. Ich finde auch schauspielerisch wird hier und da was geboten. Es ist eben auch immer kompetent und nie schlecht genug, als dass man da hier wirklich draufblickt und sagt, was für ein Quark. Dass der Film überhaupt so existiert, wie er existiert, als schamloses Plagiat von Der Weiße Hai, kurz nach Der Weiße Hai, überrascht mich ein bisschen, weil Gördler hatte ja 2 Jahre zuvor richtig Ärger an den Hacken mit seinem Exorcist Rip of Abbey, wo, glaube ich, irgendwie Warner dann auch den Vertrieb untersagt hat oder eingefroren hat für mehrere Jahre, woran er eben auch nichts verdient hat an dem Film. Und dann einfach in dieser Phase zu sagen, okay, jetzt rippen wir auch noch Der Weiße Hai ab, ist erstaunlich. Aber er war eben sehr profitgetrieben Und ich glaube auch, der Produzent hat seinen Teil dazu beigetragen, dass das Ding so aussieht, wie es aussieht, ja.
Ja, also gerade wenn man sich ja dann auch mal die Featurette auf Day of the Animals anguckt über Edward L. Montero, der ja Film Ventures International betrieben hat. Das ist ja eine ganz wilde Geschichte.
Ganz süß,
ja. Ja, der war ja ein verurteilter Verbrecher.
Ja.
Also ich will jetzt nicht sagen Schwerverbrecher, was mal als erstes in den Kopf gekommen ist, je nachdem. Aber er hat ja wegen Geldfälscherei im Knast gesessen und ist dann wegen guter Führung frühzeitig rausgekommen. Und dann hat er sich irgendwann, glaube ich, nach Gelegenheitsjobs oder so gedacht, jetzt mache ich im Filmbusiness. Und dann ist Montero ja so Richtung Regie gegangen, hat dann 3 oder 4 Sexploitation-Streifen gedreht, bei denen man sich denken könnte, die liegen bestimmt im Archiv von Vinegar Syndrome und die werden uns vielleicht, auch wenn sie noch irgendwie bei denen im Archiv rumgammeln, auf deren Reviver-Sublabel vielleicht nochmal um die Ohren geworfen.
Echte Geheimtipps, das Limited Edition für 39,90 dann. Ja.
So ungefähr, ja, jedenfalls. Und dann hat er sich gedacht, oh, ich mache jetzt auch noch ein bisschen mehr auf seriös, hat sich einen Haarschnitt verpasst, der ordentlich aussah, glaube ich schon, als er dann in die Filmrichtung ging und hat dann angefangen irgendwann mit Kapital, dass er dann hatte, Filme zu produzieren. Und weil du ja schon gesagt hast, du magst italienische Exorzisten-Rip-Offs, er hat ja dann einen ganz großen Hit gelandet in den USA, weil es sich Kisei, also im amerikanischen Beyond the Door,
der ist nicht verkehrt.
Im englischen Bereich,
der ist wirklich nicht verkehrt.
Der ist wirklich nicht verkehrt. Im Deutschen übrigens von Filmart rausgekommen auf Blu-ray vor kurzem oder vor einiger Zeit. Und der war halt ein veritabler Hit, den er da gelandet hat, als er sich den Vertrieb oder die Vertriebsrechte eben geangelt hat. Und ja, dann hat er dann sich dann auch gedacht, produzieren wir doch mal eigenen Kram, was uns dann auch zu Grizzly und eben Day of the Animals geführt hat.
Interessante Vertriebsstrategie und sehr hellen tatsächlich die Featurettes von Throward zum Regisseur und Produzenten, der auch nochmal darauf hinweist, dass die Produktion dieser Filme, sowohl dieses hier als auch dessen quasi Nachfolger, Panik in der Sierra Nova, gar nicht so teuer war, aber der Produzent einfach die Kohle beigesteuert hatte, um davon unglaublich viele Kopien zu machen und den unglaublich breit starten zu lassen. Also was sie an Budget hier gespart haben für Effekte, für den Cast, für die Crew, haben sie dann einfach in Geld gesteckt, um Kopien anfertigen zu lassen. Ich meine, hier Kids da draußen, wir sind hier lange, lange Jahrzehnte vor DCPs und Online-Vertrieb und so. Also das musste alles hier doch kopiert werden, im ordentlichen Kopierwerk und hier an Kinos ausgeliefert werden, die Filmrollen. Und er hat einfach mal, ich glaube, Thrower spricht davon, 800, 900 Kopien hiervon herstellen lassen, was ein unglaublich, für die damalige Zeit unglaublich breiter Start war. Das heißt, das Ding hier, sowas wie Grizzly, der ungefähr ein Zehntel des Budgets und ungefähr ein Hundertstel der Qualität von Jaws hat, ist ähnlich breit gestartet, fast, möchte ich sagen, wie der Weiße Hai.
Ja.
Und das ist schon bemerkenswert. Ja. Und hat deswegen natürlich auch unglaublich Schotter gemacht.
Klar, ja, also es wird ja, glaube ich, auch gesagt, dass er auch gerade zum Beispiel hier in Deutschland so von den Zahlen hier im Kino relativ gut dabei war. Und ja, es sei dem Herrn Montoro halt gegönnt. Das finde ich auch ganz lustig. Oder beziehungsweise, was heißt lustig? Einerseits hat er ja dann allerdings auch, weil er so auf Profit aus war, ja dann auch noch auch mit Görtler lange Jahre gestritten, weil er ja dann unter anderem Görtler, bei den Autoren bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, nicht ausbezahlen wollte und gesagt hat, nö, so viel Geld bekommt ihr nicht von mir. Ja, da war halt eben die Gier relativ groß bei dem Menschen.
Ich mag es auch einfach mal glauben, dass der Film in Deutschland relativ erfolgreich war. Ich habe dazu auch keine Zahlen gefunden, das hätte mich interessiert. Aber ja, gut, das Ding vielleicht auch, weil er so sehr und so offensichtlich ein Derivat ist von Jaws oder dessen Bugwasser schwimmt. Heckwasser? Heck, genau. Andere Seite. Weil natürlich auch dieser Wiedererkennungsfaktor, den der Film eben hat, auch durchaus ein Potenzial bietet für gute Unterhaltung, dass man sagt, ey, das kenne ich doch, die Figur kenne ich doch, die Dialogzeile kenne ich doch, den Handlungstwist kenne ich doch. Und man eben auch relativ genau weiß, wer zuvor als Kanonenfutter oder Grizzlyfutter dient. Der einzige Moment, obwohl ich ja auch streng genommen damit hätte rechnen können, weil in Der Weiße Hai, Achtung, Spoiler, stirbt ja auch ein Kind, ist, also die wirklich große Überraschung ist, dass dieses Kind so elendig verreckt. Oh, das klingt unglaublich böse. Ich bin ja selber Papa. Ich sollte mich wirklich sensitiver ausdrücken, dass es so auf tragische Art und Weise ums Leben kommt. Dass das passiert, wenig überraschend, aber dass er eben so voll draufhält, wie elendig dieses Kind zugrunde geht und uns eine totale serviert dieses Kindes mit einem blutigen Armstumpf schreiend am Boden liegend, auch wenn es nur ungefähr, sag ich mal, eine halbe Sekunde lang ist. Das ist schon wild. Wie gesagt, für einen Film, der theoretisch in den USA Menschen unter 10 im Kino gucken konnten.
Ja, also da habe ich auch, es ist ja nicht nur der blutige Armstumpf, der hat ja dann auch noch ein Bein ab,
ja,
der arme Junge.
Stimmt, das Bein ist aber, Entschuldigung, ja, das Bein
sieht man ja in der Totale. Beides Bein und aber auch, da achtet man nicht so drauf, weil das ja schon relativ schneller Schnitt ist, auch irgendwas am Arm. Also der Bär fetzt rum, ne? Da wird aus Meister Petz, schlechter Witz, aber okay.
Ich fand ihn sehr, sehr gut.
Okay, danke. Trotzdem, aber dass der dann da so draufhält, wobei man ja auch schon bei anderen Filmen, jetzt nicht so was wie zum Beispiel ganz aktuell Bring Her Back, der ja auch schon relativ zeigefreudig ist, was Gewalt gegen das Kind da angeht, aber da, weil das ja immer so ein bisschen heilig ist bei den Amerikanern oder generell auch in vielen Horrorfilmen, wir zeigen keine Gewalt an Kindern. Und mit wenigen Ausnahmen immer, wie zum Beispiel auch Terrifier 3 und was für ein Käse es vielleicht noch gibt. Aber ja, dass dann da eben so auch, weil der Mitte der 70er ja entstanden ist, so krass draufhält, da schreckt man doch mal ganz kurz so aus seinem halben Delirium auf der Couch hoch.
Aber sowas von. Zum zweiten Mal muss ich mich selber korrigieren oder nachbessern. Ich habe tatsächlich hier beim nochmaligen Nachgucken Grizzly gefunden in den deutschen Kinocharts des Jahres 1976. Und er ist auf Platz 21 gelandet mit 870.000 Zuschauern und Zuschauerinnen, was ich finde ein veritabler wirklich auch Erfolg ist für eine so kleine Produktion. Also wirklich umgeben von relativ großen Filmen wie Taxi Driver und Family Plot auf den Plätzen davor und einen Platz darunter, die 120 Tage von Sodom.
Okay.
Ja. Und der zweite Emmanuel. Sehr schön.
War ein gutes Kinojahr.
Was für ein... Irgendwie. Ja, toll, wie so Sachen nebeneinander existieren können. Finde ich toll. So Ansichten eines Clowns direkt neben Sado. Oder, ja, Caproda, das vergessene Land. Übrigens fast in den Top 10. Das waren noch Zeiten.
Oh ja.
Das fehlt heute.
Das fehlt heute wirklich, ja. Der Score.
Ja.
Fällt mir hier gerade ein, weil du den ja schon mal so angesprochen hast, da fällt dir jetzt, dir fällt gar nichts dazu ein. Fandest du den, also mir ging es so, der ist ja schon ganz hübsch, also gerade eben auch am Anfang bei den Credits, aber mir, auch wenn er mir gut gefallen hat, mir war er manchmal ein bisschen zu viel. Hm. Da finde ich zum Beispiel den Lalo Schifrin-Score für Day of the Animals viel akzentuierter und mehr auf den Punkt gebracht.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist nicht umsonst so, dass Lalo Schifrin eben auch ein sehr bekannter Komponist ist und hier Robert Ragland, der die Musik zu Grizzly komponiert hat, eben glaube ich nicht so in die Karrierehöhen-Sphären jemals gekommen ist wie in Lalo Schifrin, aber wie gesagt, ich kann auch nicht meckern, er ist mir auch nicht unangenehm aufgefallen. Es ist okay. Alles ist okay an dem Film. Das ist vielleicht auch mein größtes Problem mit Grizzly, aber dieses Okay-Problem lösen wir auch gleich, wenn wir über den Nachfolger, den quasi Nachfolger sprechen, weil der ist ein bisschen mehr als okay. Aber mein größtes Problem mit Grizzly ist, dass er eben niemals so das Potenzial ausschöpft, das er eigentlich hat, so richtig abzugehen. Mhm. Vielleicht auch aus kommerziellen Beweggründen, weil wie wir von Thrower erfahren und was ja auch relativ naheliegend ist, ist, sie waren eben, glaube ich, unglaublich scharf darauf, den Film dann doch nicht zu hart werden zu lassen. Es darf nicht geflucht werden, es gibt keine nackten Tatsachen. Ja. Es ist dann doch nicht, klar, es gibt diese Gewaltspitzen, da ging eben in den 70ern noch mehr als heute, aber es ist dann eben doch zu wenig edgy, anstößig, wie auch immer, wie so wirklich gute exploitative Streifen aus dieser Zeit und da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr gewünscht.
Das ist irgendwie so ein bisschen Postkartenhorror, wie ich finde. Also der hat auch so einen gewissen TV-Film-Charme, vielleicht auch, weil viele Leute, die eben vor der Kamera stehen, halt auch mit viel TV-Kram, dem zumindest mal auch amerikanischen Publikum bekannt war, die halt eben viel fancy Sachen gemacht haben. Und ja,
ich glaube, Görtler
die schönen Zeiten. Ja,
vielleicht stand Görtler auch nicht so drauf. Ich kann mich daran erinnern, als ich Sheba Baby gesehen habe, das ist schon ein paar Jahre her, aber auch den hielt ich damals für relativ zahm. Selbst im Vergleich zu Studioproduktionen wie jetzt Foxy Brown und dergleichen. Aber na gut.
Ja. Kann natürlich auch sein, ja, dass das irgendwie Görtler nicht so sein Ding war. Jetzt, ich kenne zum Beispiel seinen, den wir vorhin vergessen haben, der noch so ein bisschen Bekanntheit vielleicht hat, Three on a Meat Hook,
Toller
noch
Titel.
nicht gesehen.
Fantastischer.
Ja, auf jeden Fall, richtig schön. Der sieht ja noch ein bisschen mehr grob aus, was man ja auch in der Featurette über Görtler auf der Grizzly Blu-ray gesehen hat. Aber na, er wird ja auch manchmal, das wollen wir hier jetzt auch mal nochmal dazu sagen, jetzt wissen wir jetzt nicht, man kann Toby Hooper auch nicht mehr fragen, ob er wirklich so einen großen Einfluss hat. Hatte auf ihn wegen TCM.
Ja.
Der wird ja öfters mal genannt, dass er auch so ein bisschen Einfluss hatte auf Texas Chainsaw Massacre.
Genau,
Sei
dass er
jetzt mal
diese Ed
dahingestellt,
Gein-Geschichte
wie
nochmal
hoch, aber
erzählt, ja.
ja, genau.
Keine Ahnung. Also, ich habe ihn nicht gesehen. Thrower selber beschreibt ihn ja auch so als Kuriosität, die man, glaube ich, nicht unbedingt gesehen haben muss, mit einem minimal kleinen Budget, marginal zu dem ohnehin nicht besonders großzügig produzierten Asylum of Satan, den er vorgemacht hat, sein Debütfilm. Also nochmal billiger produziert und ich meine, gut, mag auch daran liegen, dass in dieser Featurette jetzt, glaube ich, so ein 4S-Rip da gezeigt wird. Er sieht eben wirklich schäbig aus. Ich glaube, in der tollen Kopie sieht er wahrscheinlich fantastisch aus, aber ich weiß nicht, ob die noch existiert. Also noch nicht mal von diesen Filmen, über die wir heute sprechen, scheinen ja Kopien, also das Original negativ zu existieren. Die sind beide von einem Interpositive, glaube ich, gezogen, also von einer,
Ja.
nicht vom Original negativ und sehen gut aus, möchte ich mal sagen. Aber nicht so, dass man sagt, wow, ich kann diese beiden Filme jetzt mit völlig neuen Augen sehen.
Nee, nee. Also ich kann mich noch daran erinnern, die alte deutsche DVD von EMS, die ich besessen habe, die hatte eine relativ sehr bescheidene Qualität. Also da ist das schon natürlich ein Qualitätssprung. Die US-Blu-ray, es gibt zur Vollständigkeit noch eine, gesagt, auch eine deutsche Blu-ray. Die dürfte wahrscheinlich das gleiche Material benutzt haben, weil faules Label, sagen wir es mal so. Aber jedenfalls, ja.
Benenne es ja nicht beim Namen, ja.
Wir nennen es jetzt nicht beim Namen, man kann ja in der UFDB nachgucken, aber ja, trotzdem, also es ist okay, wie du gesagt hast, also selbst irgendwie die Bildqualität, die reiht sich da in die Gesamtqualität vom Film mit ein, wo Göttler war es vielleicht dann auch nicht so drauf aus, dass er da vollkommen abledert, wobei ich mich jetzt gefragt hätte, wenn er noch länger gelebt hätte, wenn er noch leben würde, vielleicht, was hätte William Goertler in den 80ern an Filmen abgeliefert? Das finde ich persönlich irgendwie ein spannender Gedankengang. Aber ja, das irgendwie so, damit das ganze amerikanische Publikum sich denkt, ey, da haben wir eine tolle Geschichte mit American Guys, einem American Girl zur Hälfte und die jagen dann diesen American Grizzly. Die Zuhörerinnen und Zuhörer denken sich jetzt, du übertreibst, Junge. Aber okay, worauf ich raus will, wie gesagt, irgendwie so ein bisschen, ja, damit dann halt sich das gesamte Gros der Kinobesucher halt irgendwie unterhalten fühlt.
Ja,
Ja.
jetzt habe ich Grizzly zum vierten Mal, glaube ich, gesehen. Und jetzt zum zweiten Mal innerhalb relativ kurzer Zeit. Zum ersten Mal, als ich mir vor ein, zwei Jahren die Severin Blu-ray zulegte und jetzt eben nochmal in Vorbereitung. Und ich glaube, das sorgt eben auch dafür, dass ich auf einige Dinge analytischer oder genauer oder kritischer blicke, als ich sollte. Aber es ist mir diesmal tatsächlich aufgefallen, dass lange Zeit in diesem von Männern stark dominierten Film nur Frauen sterben, fand ich interessant. Also tatsächlich, es gibt nur weibliche Opfer. Wir haben da auch noch diese später diese Szene, diesem Camp. In diesem, ich weiß nicht, ist das eine Sekte, eine Freikirche oder einfach eine Jugendgruppe, wer auch immer. Die sitzt in diesem Camp, sieht alles so ein bisschen nach Freitag der 13. aus und sie geht ins Zelt und wird dann eben aus dem Zelt quasi von den Bären da rausgeholt und tot
Gegen
gemacht.
den gegen den Baum gedonnert. Ja,
Diese
ich habe das aber
Albtraumhafte,
so
die fand ich super, die Szene. Die ist wirklich,
das war
das ist der
klasse,
einzige
ja.
wirkliche Horrormoment, den ich auch als solchen wahrgenommen habe, nämlich in dem Sinne, wow, das ist echt schockierend und gruselig. Und das ist, also, sagen wir mal so, die anderen Gore-Spitzen, die haben so fast eine etwas überzogen cartooneske Qualität, die eher so Kopfschütteln und Erstaunen bei mir hervorrufen. Aber das war die einzige Mordszene, bei der ich wirklich dachte, oh, das ist richtig unangenehm.
Ja, also das hat William Goertler richtig gut hinbekommen. Aber ich habe das eigentlich so interpretiert, dass das, glaube ich, die Camper sind, die ja dann schon wegen der Unfälle, wegen der Vorfälle aus den höheren Regionen
Ja.
Runtergeholt worden sind, einfach so und gesammelt.
Ja.
Also so jedenfalls habe ich das wahrgenommen. Aber jetzt ganz gleich, was das jetzt genau war. Aber das ist auch vom gesamten Pacing her richtig eine richtig gute Stelle. Also so die so ein bisschen herausragen.
Aber die sind nicht so die allerhellsten in diesem Film. Auch die Jäger nicht. Wir haben dann kurz darauf diese Szene, in der die beiden Jäger da unter freiem Himmel kampieren und dann kommt eben dieses Bärenjunge und dann, ja gut, da kommt die obligatorische, ach, es ist ja nur ein Bärenjunge, lass uns das als Köder nehmen und natürlich geht das schief, zeigt der Film aber nicht. Da ist er sehr, sehr zurückhaltend, also wie das Bärenjunge getötet wird. Wir sehen jetzt einfach nur, wie es da steht in der Nacht und dann so aus der Ferne grollen, subjektive Kamera fährt aufs Bärenjunge zu, Schnitt zu am nächsten Tag, Christopher George belehrt die beiden Jäger so von wegen, was habt ihr da gemacht? Ja. Ihr habt das als Köder benutzt, das war ja eine scheiß Idee. Ja, ja, Chef. aber um zum Gedanken davor zurückzukehren, überhaupt saudumme Idee, unter freiem Himmel da zu kampieren, ungeschützt mit einem offenen Feuer, das auch noch den Bären mutmaßlich anlockt, den Grizzly. Ich weiß nicht, also ich wünsche mir einfach schlauere Good Guys in dem Fall. Wobei Good Guys ist eben auch fraglich, weil das sind schon ganz schöne Proleten.
Auf jeden Fall, dass vorrangig eigentlich immer nur die Frauen sterben, dann wahrscheinlich, man sich denkt, ja, jetzt sind dann halt eben die drei Good Guys da an der Ecke, um dann halt hier die so im Gedanken irgendwie von den Filmfiguren und von den Machern, um die Mädels da endlich mal so aus der Bredouille zu holen und zu retten. Also das ist, ich weiß nicht, ein overly manly Movie, würde ich jetzt mal so aus dem Stegreif sagen, weil dann da haben die Frauen nur am Rande Platz und sind eigentlich wirklich nur dazu da, um zu zeigen, hier, guck mal, die Guys, die kriegen das geregelt, aber der Rest eben nicht. Was natürlich so zur heutigen Zeit, jetzt können natürlich vielleicht manche sagen, oh, der Hartmann, der Lohmeier, die übertreiben es. Aber ja, es bleibt halt irgendwie schon so ein bisschen hängen heutzutage mittlerweile.
Letzte oder einer der letzten Gedanken, zumindest hatte ich mir das so notiert, ist, der Film ist wirklich amoralisch und skrupellos und auch wirklich hundsgemein, nämlich allein diese Todesszene hier von Richard Jekyll, der ja eingebuddelt wird quasi vom Bären und sich dann aus seinem Grab, möchte ich es mal nennen, befreit, um dann eben wirklich getötet zu werden vom Bären.
Das war aber auch eigentlich eine ganz starke Szene, wie ich finde.
Die ist stark. Und ähnlich gemein wie eine Szene, die wir, glaube ich, kurz zuvor sehen, in der quasi Pat, das ist der Deputy, also der Assistent, quasi rechte Hand hier von Christopher George, von Ranger Kelly, quasi aus der Schusslinie gebracht werden soll, so von wegen, geh du mal auf den Aussichtsturm, da bist du sicher.
Ja.
Und dann eben aufs selbigen auch umgebracht wird, indem der Grizzly kommt, das Ding einfach umwirft. Fand ich auch sehr, sehr heiß, ehrlich gesagt.
Das stimmt, ja. Es stimmt, das ist eigentlich auch noch so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, würde das ein Bär in echt hinbekommen? Egal, ist schon ganz fies und ganz nett im Kontext des Films.
Ja, es gäbe noch so vieles zu sagen. Ich habe auch tatsächlich auch noch Gedanken zum Drehbuch und Andrew Prine hat ja auch mitgeschrieben und gerade er äußert in dem Film an einigen Stellen mehr oder weniger tiefgründige Dialoge über die Natur des Menschen und die Natur der Natur und was der Mensch mit der Natur macht. Und er hat ja eine durchaus ökologisch woke Botschaft auf dieser Film und die wird eben auch oft einfach ausgesprochen von Don, dem Helikopterpiloten. Und
das beginnt ja schon eigentlich vor den Credits wenn er ja dann mit den Leuten im Hubschrauber fliegt und man halt eben so diese weiten Felder, beziehungsweise eben überall nur Wälder sieht und er da dann auch drauf eingeht, dass man ja dann hier gucken sollte, dass man eben diese Natur unberührt lässt und schützt.
Ja, merkwürdige Art und Weise, einen Exploitation-Film beginnen zu lassen, aber das haben wir in ähnlicher Form jetzt auch beim zweiten Film, mit dieser Texttafel.
Ja, stimmt. Ist allerdings vielleicht auch, gerade eben, wenn du jetzt ja auch schon Day of the Animals angesprochen hast, so ein Kind seiner Zeit. Weil wenn du mal guckst, 76 Grizzly, das ist ja auch so die große Phase der Nature Strikes Back-Filme. Also du hast ein Jahr später Kingdom of Spiders. Du hattest davor Frogs und Phase 4 von Saul Bass.
Empire of the Ants kam, glaube ich, auch in der Zeit raus.
Ja, richtig, richtig, genau. Also das war ja damals dann auch schon so ein bisschen en vogue. Fast.
Ja, natürlich, klar.
Dieser Öko-Gedanke auch im Horror, dieser Ecological Horror, wie es ja auch zumindest mal im englischsprachigen Bereich häufiger genannt wird.
Ja, sehr, sehr cool. Das ist sehr cool. Der Film ist nur okay. Die Bear Explosion am Ende, also wenn der Grizzly in die Luft fliegt, ist toll. Auch das wiederum 1:1 wie Jaws, aber einigermaßen gut getrickst und ich hatte Spaß. Und die Konsequenz mit dieser Film endet nämlich alle tot. Außer Christopher George, beziehungsweise von Allison wissen wir es ja nicht, also von John McCall, die verschwindet einfach, nachdem sie zuvor nochmal in diese Blutsuppe da fallen darf, in diesem Sumpfgebiet.
Stimmt, auch richtig, das ist, ja.
Ey, die arme Frau. Erstaunlich konsequentes Ende. Und auch so ein bisschen, So ein bisschen wehmütig, ne? Melancholisch, möchte ich fast sagen.
Ja. Ja, jetzt hat er natürlich so seine zwei Kameraden verloren, der Christopher George. Also ist ja dann so komplett alleine und hat dann in diesem Krieg mit dem Bären eben, ja, zwei gefallene Kameraden.
Ja, so läuft's. Ja. Ich habe dazu einen Gedanken, der uns, glaube ich, ganz gut überleitet zum zweiten Film. Und zwar der,
dann hau ihn raus, Patrick,
dass ich lange, lange Zeit und ich glaube jetzt bis zum dritten Wiedersehen mit Day of the Animals gebraucht habe, um zu raffen, dass Christopher George nicht dieselbe Figur spielt wie Grizzly. Weil ich mich immer fragte, wow, wie kommt der mit all dem Trauma klar? Ist ja irre, der hat alle verloren, die ihm was bedeutet haben. Und jetzt läuft er durch hier Panik in der Sierra Nova, The Day of the Animals, und lässt sich nichts anmerken. Die Antwort ist,
Der ist hart im Nehmen.
Die Antwort ist, es ist eine völlig andere Figur, ja.
Aber vor allem, wenn man es ja im Original guckt, also in Grizzly ist sein Englisch ja noch so halbwegs normal und in Day of the Animals hat er ja so einen ganz leichten, schon hörbar aufgesetzten falschen Southern-Akzent irgendwie drauf. Aber ja, es gefällt trotzdem. Er macht auch in Day of the Animals Spaß. Aber da werden wir gleich bestimmt drauf zu sprechen kommen, ein Mann, der ja dann so ab den 80ern nur noch als lustiger Typ da auf der Kinoleinwand wahrgenommen wird, der stiehlt allen anderen die Show.
Ja, aber sowas von. Ja. Christopher George sehen wir wieder in Day of the Animals. Leslie Nielsen bereits von dir angesprochen als Paul Jensen, Marketing Executive Paul Jensen. Und Dinner Day George ist dabei, Richard Jekyll wiederum als der Professor Michael Ancera, mit dem William Girdler ein Jahr später auch der Manitou machte. Wie gesagt, toller Film, angucken unbedingt. Und ich muss sagen, sowohl vor als auch hinter der Kamera marginal, möchte ich mal sagen, namhafter besetzt. Ich sage jetzt nicht, dass Leute wie John Cedar einfach Weltstars sind, aber da sind schon so einige Gesichter dabei, von denen ich bedachte, doch, die kennt man. Überwiegend muss man natürlich auch hier sagen, Leute aus, vor allem aus Genrestoffen, vor allem Western vergangener Tage, also Leute wie Michael Ancera, aber auch ganz ehrlich Leslie Nielsen zum damaligen Zeitpunkt, der jetzt nicht unbedingt auf dem Karrierehof war, bevor er auf Abraham Zucker traf, Anfang der 80er. Und ein guter Freund war von William Girdler, nach allem, was man so hört.
Stimmt, ja, das wurde ja auch in der Featurette angesprochen. Er hat ja Girdler, nachdem er eher so Richtung Hollywood übergesiedelt ist, wenn es denn so stimmt, glauben wir jetzt da einfach mal
die Geschichte Überlieferung ist so gut, und Stephen Thrower.
Dass Goethe ja eine ganze Zeit lang bei Leslie Nielsen gewohnt hat und die ja auch ganz eng befreundet waren wohl. Ne?
Gefällt mir. Gute Geschichte.
Mir auch.
Lalo Schifrin hatte die Musik komponiert, hat man bereits erwähnt, und damit eben auch ein echter verdienter Hollywood-Recke schon zum damaligen Zeitpunkt. Und in der UFDB schreibt Moonshade: Die Beschädigung der Ozonschicht hat hier äußerst unangenehme Folgen für die Tierwelt einer amerikanischen Sierra. Alles, was über 5000 Fuß so kreucht und fleucht, wird von dem Effekt beeinflusst und entwickelt bedenklich aggressive Tendenzen. Das entwickelt sich nicht nur für die Bewohner der Bergstätte zum Problem, es betrifft auch den ausgedehnten Wandertrip, den Steve Buckner, Christopher George, für eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Touristen organisiert hat. Mit zwei Helikoptern werden die Besucher in die freie Natur transportiert und sollen dort einen Campkurs abwandern. Aber nicht nur sind scheinbar andere Gruppen verschwunden, alsbald beginnt auch die Fauna, die Urlauber zu attackieren. Und diese dann sich selbst. Ja, eigentlich nur einer. Ja, aber
gut zusammengefasst.
Ja, tatsächlich, ja.
Aber der gibt's den so richtig.
Ja, der zählt für 10, ja. Das ist, wir müssen doch hier so ein bisschen, wie nennt man das, Delayed Gratification, müssen es so ein bisschen hinauszögern, bis wir zu Leslie Nielsen kommen, vielleicht erstmal so über andere Aspekte reden. Grundsätzlich ähnliches Setting, wieder Wildtiere, wieder eine ökologisch belastbare und einigermaßen relevante und zeitgemäße Botschaft, nämlich FCKW-haltige Gase beschädigen die Ozonschicht unrettbar und sorgen dafür für ein zunehmend der UV-Strahlung, was hat Mensch und Tier Leid zufügt und vor allem den Tieren, die dann anfangen, den Menschen zu attackieren. Soweit die Prämisse.
Ja. Und vor allem, Das ist halt eben der große Unterschied zwischen Grizzly und Day of the Animals. Bei Grizzly, wie ich es ja schon gesagt habe, ja, die Bedrohung vom Bär, die könnte einfach besser inszeniert sein, weil es einfach auch so ein bisschen in den gesamten einlullenden Charakter oder Eindruck, den der Film hinterlässt, reinspielt. Bei Day of the Animals ist das schon von Anfang an irgendwie richtig besser inszeniert. Das ist allein schon am Anfang, wenn Christopher George da noch in der Stadt mit seiner Truppe hier so aufbricht und dieser Falke an dieses Hotelschild oder auf dieses Hotelschild fliegt und runterguckt. Da, ich weiß nicht, da hat man sofort als Zuschauer so im Kopf, oh fuck, Irgendwas ist da komisch. Wie ging's dir da, Patrick?
Sieht gut aus, ist qualitativ einfach noch mal Level, abgesehen eben von dem, was Nielsen hier reinbringt in den Film, einfach besser inszeniert, wirkt einfach wertiger. Ich kann dem voll zustimmen, was, wenn ich hier zum, genau wie du, zum 30. Mal heute Stephen Thrower in dieser Featurette zitieren darf, aus William Girdler wäre, glaube ich, mal ein ziemlich kompetenter Regisseur geworden, wenn er denn älter geworden wäre als 30. Also man merkt da wirklich eben auch eine klare Qualitätssteigerung von Film zu Film zu Film, soweit ich das eben auch beurteilen kann. Und wie gesagt, mit Blick auf seinen letzten vollendeten Streifen The Manitou, der rauskam nach seinem Tod, posthum veröffentlicht wurde, kann ich nur sagen, ja, also wenn die Qualitätskurve einfach weitergegangen wäre, ich glaube, aus dem Typ hätte richtig was werden können. Nicht nur einfach so ein B-Movie-Exploitation-Filmmaker, sondern wirklich, ich möchte nicht sagen A-Liga, aber schon einfach eine belastbare, eine Größe im Hollywood-Geschäft, die mit einer soliden Karriere. Und Panik in der Sierra Nova ist einfach ein grundsolide gemachter Film. Und eben auch nicht so sehr im Fahrwasser anderer bekannter Stoffe. Nicht, dass der jetzt auch wiederum irgendwas neu erfindet. Und der hat eben auch innerliche und inszenatorisch-ästhetische Anleihen hier und da. Aber er wirkt eher so wie sein eigenes Ding. Und das macht eben Spaß. Also abgesehen davon, dass er endet wie The Crazies und zwischendurch wie das Poseidon-Adventure in der Wildnis ist. Aber ansonsten macht er sein eigenes Ding so.
Es steht ihm aber eben gut. Also ja, allein schon dann auch das, was mit den Tieren folgt. Gut, manchmal in manchen Szenen sieht man dann schon, man hält die Tiere fest und drückt sich so ein bisschen gegen sie, damit das aussieht wie ein Angriff. Aber das möchte ich jetzt gar nicht mal abwerten. Also zumindest mal, wie es inszeniert wird, immer wenn die Vögel so ein bisschen so alles, was Federn hat, ins rechte Licht gerückt wird. Das ist schon verdammt gut inszeniert, auch geschnitten und bringt schon ein bisschen mehr Bedrohung rüber, wie eben der eine Bär in Grizzly.
Es tut so einem Film auch sehr gut, gerade diesen kompakten Exploitationern von 90 Minuten, die einfach hauptsächlich da sind für die Schauwerte und nicht so sehr dafür, dass man sagt, guck mal, diese ausgefeilte Story und die komplex gezeichneten Figuren, dass man im Grunde die Figuren auch alle mehr oder weniger schon kennt. Ich sagte ja gerade Poseidon Adventure, aber man könnte im Grunde jeden anderen großen Katastrophenfilm, jede Irwin Allen Produktion, jeden Airport-Film nennen, aus eben dieser Zeit, in der wo wir ungefähr diesen Cast haben. Wir haben eben den Professor, wir haben den, sagen wir mal so, die ethnisch etwas schwer zuordnende, mysteriöse Nebenfigur, wir haben das junge Liebespaar, wir haben die freche, schlaue, redegewandte Reporterin und so weiter und natürlich den stoischen, aber natürlich sehr, sehr coolen Helden. Also alle sind sie dabei, die kennen wir schon. Und da braucht es eben gar keine große Einführung. Wir wissen genau, was wir von diesen Figuren zu erwarten haben und wissen auch mehr oder weniger, wer diesen Film überleben wird und wer nicht. Und das macht auf jeden Fall eine Menge Spaß und macht es einem auch schön einfach.
Das stimmt. Und das ist irgendwie aber auch ganz gut gelöst, wie sie es machen. Wenn die so auf dem Weg zu den Helikoptern, glaube ich, die ja dann die Gruppe, das sind ja zwei Helikopter, in der Wildnis absetzen, wenn die da so hinstiefeln. Und da wird ja alles, was es da gibt, was du aufgezählt hast, so abgefrühstückt. Ah, hier in dieser Reihe haben wir das Liebespaar. Dann haben wir ja noch irgendwie die Beverly Hills Bitch, also die High Society Mutter mit ihrem kleinen Sohn, die ja da auch noch unterwegs ist. Und ja, kennt man gerade eben auch aus solchen Big Budget Katastrophenfilmen, die du aufgezählt hast. Aber es ist ganz nett und sympathisch, wie die Figuren eingeführt werden. Es ist natürlich schablonenhaft, flach, kennt man von woanders, aber da weiß man sofort, mit wem man es zu tun hat. Und so schnell, wie das der Film auf den Punkt kriegt, ist das eine coole Sache.
Ja, genau. Wäre der Film ein bisschen wertiger, würde wahrscheinlich Shelley Winters zum Beispiel hier die Mutti spielen von dem Jungen, die ein bisschen zu alt geraten ist für den kleinen Jungen, finde ich. Aber gut, ich mag mich auch nicht beschweren. Grundsätzlich gutes Ding, man weiß sofort, was Sache ist. Er ist nicht so unangenehm sexistisch und da rassistisch wie andere Stoffe auch dieser Zeit. Das hat mich, ich glaube, beim ersten Sehen vor einigen Jahren ein bisschen bekümmert, dass ich dachte, es hat sofort darauf herumgeritten, dass sagen wir mal so auf den primären körperlichen Merkmalen der weiblichen Hauptdarstellerin Linda Day-George, da wird eben auch der Native American immer der Indianer genannt und ständig irgendwelche Indianerwitze gerissen und George Michael und Sarah sollte könnte man sagen. Oder Michael and Sarah ist syrischer Herkunft, aber ist eben sehr spezialisiert darauf, auch in seiner Hollywood-Karriere immer genau diese Typen, meistens Native Americans, eben zu spielen. Von daher ist okay, soll er ein Business draus machen. Ich finde ihn sehr, sehr gut. Ich mochte ihn auch echt in der Manitou. Mhm. Ich würde gerne noch viel, viel mehr mit ihm sehen. Er macht mir immer wieder Spaß. Aber es hat eben so ein Geschmäckle, gerade mit heutigem Blick darauf. Aber das bricht der Film eben auch, indem im Grunde dann eben gerade die belächelte Reporterin dann tatsächlich im Laufe des Films über sich hinaus wächst und insbesondere eben hier Michael and Sarah als der in Gänsefüßchen Indianer eigentlich so mit der coolste Held ist von allen. Ich finde sogar ein bisschen tatsächlich Christopher George das Rampenlicht stiehlt im Laufe des Films.
Ja, weil eigentlich Christopher George genau das macht, was er in Grizzly macht. Grinsen. Und toll aussehen, aber der All-American Hero irgendwo, der so schon ein bisschen alt und gesetzt ist, aber dann immer noch natürlich alles auf dem Kasten hat. Der George gefällt mir eigentlich dann am besten, wenn er mit Leslie Nielsen aneinander gerät und auch mal so ein bisschen mehr Wut oder irgendwie negative Gefühle rauslässt, wenn er da wirklich mal sauer wird. Na, ansonsten ist George dann doch schon ein bisschen so, für mich ein bisschen in beiden Filmen, auch wenn ich ihn an sich gerne sehe und auch vollkommen okay bin mit ihnen in beiden Filmen, ist er mir trotzdem dort aalglatt, ein bisschen zu aalglatt, um es mal so zu sagen.
Er ist eben auch umgeben von einem interessanteren Cast, der, wie gesagt, nicht in einem Fall, nämlich Richard Jekyll, sogar deckungsgleich ist mit dem von Grizzly. Aber auch hier spielt Richard Jekyll, finde ich, nochmal interessantere Rolle. Aber auch fast alle anderen Rollen sind so, ich möchte nicht sagen, dass die alle, wie gesagt, auch die sind Variation dessen, was man schon aus anderen Filmen dieser Art kennt. Aber eben alles ist ein bisschen mehr farbenfroh und differenziert und die haben eben schon so ihre eigenen Wesenszüge. Es ist was völlig anderes als dieses relativ vergleichsweise gesichtslose Gemenge aus Jägern und Campern, die wir eben in Grizzly sehen, die kaum sowas wie Persönlichkeit zu haben scheinen. Und da ist eben im Vergleich dazu der Junge, der mit seiner Mutter Captain geht, oder das Paar, dessen Ehe anscheinend gerade einiges durchmacht und bei denen es gerade so ein bisschen bröckelt, und das junge Liebespaar, oder der Sportstar mit der Sportverletzung, oder nee, der Krebserkrankung, ne?
Also der ist krebserkrankt, aber viele in der Öffentlichkeit heißt es ja, weil, das sagt ja Linda Day-Joy, und alle Leute auf meine Art, also hier ihre JournalistInnen-Kollegen, die meinen, er hätte eine Saison zu viel gespielt.
Ja, also, die haben auf jeden Fall alle so ihr kleines Packerl zu tragen und ihre Geschichte zu erzählen. Ja. Und das macht es einfach so viel interessanter. Und natürlich deswegen, da kann Christopher George als 0815 Tourist Guide durch die Wildnis nicht so wirklich gegen ansticken, auch wenn da Christopher George damit wahrscheinlich der bekannteste Name im Cast ist.
Wobei ich finde ja persönlich, dass Richard Jekyll auch schon so ein bisschen abstinkt. Also die Professorenrolle ist ganz gut, aber die ist für mich irgendwie immer so ein bisschen an die Seite geschoben. Da finde ich ihn in Grizzly noch ein bisschen interessanter oder mehr präsenter. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da irgendwie nur irre oder meine Wahrnehmung anders ist, aber immer wenn ich ihn so als Professor in Day of the Animals sehe, denke ich mir, schade, ich hätte gern noch ein bisschen mehr von ihm gehabt.
Ich bin da ja vollkommen bei dir. Ich glaube, seine Figur ist interessanter in Grizzly, die er spielt. Er spielt aber quasi einen Klon von Robert Shaw in Der Weiße Hai. Ich glaube, das verleidet es mir so ein bisschen und da lässt die Figur so wenig, ein bisschen weniger besonders auf mich wirken, wohingegen er eben in Panik in der Sierra Nova einen für mich sehr viel eine spezifischere Figur spielt, eine eigenständigere Figur. Dennoch hast du natürlich recht, die Figur, die in Grizzly spielt, ist interessanter. Aber sie ist eben auch nur, das ist Watch, mit einem Derivat im Grunde dessen, was wir in der Weiße Hai haben. Und von daher.
Naja, wobei er ja auch in Day of the Animals so ein paar ganz coole Szenen hat. Also wenn er sich irgendwo nachts dann im Lager mit Linda Day-George unterhält und er so ein bisschen weit weg von dem Klischee ist, was man halt hat, beziehungsweise was so Wissenschaftler innehaben, wenn dann Linda Day-George sagt, ach, ich dachte immer hier, Wissenschaftler sind so kalt und berechnend und er sagt, das Buch habe ich auch gelesen, aber ich glaube ihm kein Wort. Das ist schon ganz toll, vor allem sein Grinsen, das er hinterher setzt. Oder wenn sie dann, weil ja der Food Drop, der ja dann von den Tieren wohl wahrscheinlich irgendwie zerstört wurde, wenn sie sich dann dazu bewegen, Futter zu holen, beziehungsweise sich zu organisieren und sie ja diese Fische im Fluss fangen, wenn ja dann Richard Jekyll diesen Fisch, den er ja so schon irgendwie so ganz verzweifelt festhält, ihm da aus den Händen wieder glitscht ins Wasser und wie er dann da hinterher guckt. Also das sind so ganz kleine, so nebensächliche Momente, aber da ist es schon ganz cool und sympathisch.
Ja, Okay, wie weit so? Ich möchte diesen Film auch nicht oversellen. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, das ist einfach Cut des Meisterwerk. Guckt ihn euch alle an, Leute. Ich werde die Brocken aus dem Gesicht fallen vor Begeisterung. Nein, natürlich, das ist immer noch ein Exploitationer. Das zahlt auf zeitgemäße Trends ein. Der ist relativ günstig und schnell produziert und bietet eben auch mehr oder weniger das, was man von dem Film wie Day of the Animals erwartet, titelseitig so. Also nichts Neues. Aber dennoch hier und da überraschend. Und ich finde gerade überraschend in der Art und Weise, wie er mit seinen Figuren umgeht und die alle so ein bisschen bricht und gegen die Erwartung spielt. Genau, wir haben diesen Dialog mit dem Professor, der eben sagt, ich bin gar nicht, wie ich bin und eigentlich ist alles ganz anders. Wir haben diese Reporterin, die immer runtergebuttert wird, so von wegen, ach, die hat sich doch nur hochgeschlafen und die kann eigentlich gar nichts. Nee, die kann eben doch was. Wir haben dieses Paar, was entzweit wird, indem eben sie, Mandy heißt die Figur, die Partnerin von John Cena umgebracht wird und er muss sich dann um ein kleines Mädchen kümmern. Also da wird mitten im Film eine komplett neue Figurenkonstellation reingeschmissen, die es eben vorher nicht gab, weil auf dieses Mädchen da trifft in der Wildnis. Und da passiert eben ganz, ganz viel, mit dem ich eigentlich nicht gerechnet habe. Auch dass eben die ganze Rolle, die ganze Story herum um Santee, wiederum in Anführungszeichen Indianer, weil er immer als solcher genannt wird, der eben sehr reflektiert umgeht, auch mit der Wahrnehmung seiner Persönlichkeit, seiner Figur in dieser Gruppe und sich deswegen auch sehr schlagkräftig zu wehren weiß gegen so rassistische Ressentiments. Ganz toll. Aber allen voran natürlich hier Leslie Nielsen, der als unscheinbarer Business-Typ aufschlägt, diesem Film zu Beginn. Ein bisschen arrogant, klar, ein bisschen sexistisch, rassistisch, ein paar Sprüche klopft, aber dann eben
so krass so von sich selbst eingenommen, so
Übermensch wird. Oh Gott. Bitte, Heiko, was macht der Herr Nielsen denn?
Der Herr Nielsen, also irgendwann, also mir geht es immer, wenn ich Day of the Animals gucke, so. Und ich finde es schön, dass ich ihn diesmal eben im englischen Original geschaut habe, da kommt es noch geiler rüber. Ja. Das ist ja so gut aufgebaut. Ja klar, man merkt schon, oh, arroganter Typ, von sich selbst sowas von eingenommen hier, der Advertising Executive Producer, wie er sich auch immer nennt. Und wenn er schon alleine immer schon auf den Indianer einhackt mit seinen dummen Sprüchen. Und ich finde das so toll, wenn er so sagt, I'm great warrior, I don't need spear. Und wenn ihm dann gekontert mit Can't you talk plain? Ganz krass, ganz tolle Szene. Und wie sich dann vor allem Leslie Nielsen entwickelt. Und das finde ich auch so schön, weil der Day of the Animals einerseits eben diesen Horror hat mit den Tieren, die ja durch diese FCKW-Gase halt die Menschen attackieren, die sich irgendwie halt zusammenrotten. Irgendwie organisieren, wie es einem ja der Film so zeigt und wie dann halt eben auch diese Urlaubertruppe immer mehr auseinanderbricht, weil vor allem Leslie Nielsen eben dann vor allem auch richtig große Kunst in dem, was der Film eben ist, gegen Christopher George stichelt, ihn immer wieder Hotshot nennt, bis Christopher George der Kragen platzt und Leslie Nielsen ja eine verpasst. Und das, wenn er dann eben dann halt auch dafür sorgt, dass die Gruppe ja separiert wird. Und ja, wir wollen hier jetzt dorthin, wo dann der Hubschrauber wohl runterkommt und uns abholt und Christopher George dann eigentlich so mit dem Trupp, der sagt, er hat die vernünftigere Idee, dann eben runter wieder ins Tal will. Das ist großartig, wie sich dann vor allem der Film so krass düster entwickelt, wenn dann eben die Leslie Nielsen-Gruppe im Wald unterwegs ist. Und das bietet so einige tolle, starke Szenen im Film.
Ich bin jetzt auch beim Wiedersehen überrascht davon gewesen, wie gut das funktioniert, weil es kommt schon recht abrupt. Die Figur, die Nielsen hier spielt, Ad Executive Jensen, der auch noch extrem damit kokettiert bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit seinem Job. Ich glaube, das konnte man wirklich zuletzt in den 70er Jahren machen und wirklich sagen so, Leute, ihr habt ja keine Ahnung, ich komme aus der Werbewirtschaft, aber jetzt hört man, ich denke, das ist natürlich, ich meine, heute wäre das einfach nur noch für eine parodistische Szene gut, aber er vermittelt das eben mit so einer Werf und Inbrunst und Authentizität und mit einer echten, aggressiv wirkenden, bedrohlich wirkenden Aggression. Ich finde richtig,
das ist so richtig so eine I'm better than you and you know it Attitüde.
Ja, natürlich.
So was von großkotzert. Krass.
Ja, und null reflektiert und dann eben kurzes Intermezzo mit John Cena und ich glaube dem kleinen Mädchen, nachdem er seine Frau verloren hat, unter den Krallen der Falken. Ich glaube, es sind Falken, die sie angreifen und seine Angebetete die Klippe runterstürzen lassen. Leider nicht so gut getrickst, aber sei es drum, sei verziehen im Film. Und dann sehen wir eben, wie sie zurückkommen im Regenschauer, im Sturm und Nielsen hat sich schon seines Shirts entledigt. zeigt, was er hat. Und es wird komplett wild. Also er bringt ja innerhalb kürzester Zeit jemand aus seiner Gruppe um, weil sie sich wegen einer kompletten Bagatelle streiten. Direkt im Anschluss an den Mord, den er da verübt, will er dann die Freunde des eben Ermordeten vergewaltigen. Es ist verrückt einfach.
Und dann ja natürlich noch, wenn er die Mutter zu Boden wirft und dann hinterher ja dann auch den Jungen, der seiner Mutter helfen würde oder beziehungsweise die ganze Situation irgendwie auflösen möchte, beziehungsweise Leslie Nielsen aufhalten möchte, hier dann auch noch ja von diesem angegriffen wird, zu Boden geschmettert, geworfen, wie auch immer. Das ist schon also so düster. Das bricht ja schon beinahe mit dem ganzen Ton vom Rest des Films. Ja. Aber es schaukelt sich halt eben richtig klasse hoch.
Ich glaube, das Einzige, was den ganzen Handlungsstrang um den eskalierenden Wahnsinn von Nielsens Figur noch besser hätte machen können, wäre, wenn man noch sein Ableben ein bisschen drastischer gestaltet hätte. Weil man muss ja sagen, anders als Grizzly ist Panik in der Sierra Nova, was so seine Gewaltspitzen betrifft, vergleichsweise harmlos. Also wir haben den recht gewaltsamen Tod von Mandy, der Frau, die dann hier die Klippe runterstürzt, nachdem sie von den Falken angegriffen wird oder Geiern, Adlern, was auch immer, Vögeln, Wildvögel.
Alles Mögliche. Alles eigentlich mögliche. Falken in Geier ist aber auch mit dabei, stimmt.
Ja. Und da eben die Hände zerhackt bekommt, aber abgesehen davon fließt hier kaum ein Tropfen Blut. Was ich heißt, ist der Film, wie gesagt, nicht eskaliert hier und da. Aber er hat nicht diese Momente, in denen ich bedachte, wie 3-4 Mal den Grizzly. Oh, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet.
Ja, also da ist die PG vollkommen in Ordnung.
Ja.
Ja, also er sieht mehr nach PG aus, eben einfach nicht, dass wir hier die krassen Gorehounds wären. Aber
der Horror ist auch kindgerechter. Ne? Es gibt zum Beispiel auch diese Rattenattacke auf den Sheriff da und das ist, wie es inszeniert ist. Man sieht eben jemand, da steht jemand off-camera seitlich der Kamera und wirft eben entweder ein paar Stofftiere mit einem Mix aus Hollywood-Ratten auf den Hauptdarsteller, der so tut, als müsste er um sein Leben kämpfen und es sieht alles auch so ein bisschen albern aus. Wie gesagt, das tut dem Vergnügen, den der Film bereitet, keinen Abbruch. Aber es ist dezidiert harmlos einfach.
Ich glaube, da sehen die Katzenattacken in Ted V. Michaels The Corpse Grinders noch ein bisschen schlimmer aus als in dieser Rattenszene, die du gerade angesprochen hast. Aber egal, das macht den Film sympathisch und ja, wie gesagt, die Mixtur, dann wie es dann auch innerhalb der Gruppen so ein bisschen zerfällt oder die Gruppe eben in diese zwei Teile zerfällt. Das passt dann schon alles richtig schön zusammen. Es ist ja eigentlich auch schon so ein bisschen schade, dass manche Figuren da ja gar nicht mehr so richtig beleuchtet werden. Klar, das ist ein ganz großer Pulk, den wir da hatten an Menschen. Und ich finde es zum Beispiel bei diesem Paar, also hier dem, glaube ich, Anwalt und seiner Frau, die Mandy, die ja dann eben leider den gewaltsamen Tod findet, den du angesprochen hast, das war mir gerade eben so ein klein bisschen zu wenig. Da hätte ich noch ein bisschen mehr gewusst und dann ist ja schon Mandy leider hinunter in die Klippe gestürzt. Aber ist auch ein ganz toller Nebenplot, wenn eben dann das Mädchen gefunden wird. Nachdem Frank, so heißt er ja, so irgendwie auch ganz einsam ins Tal wiederfinden möchte.
Das ist auch eine interessante Geschichte, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, ja. Es sind einige Figuren, werden so, gesidelined, driften ab in die Peripherie des Geschehens und spielen dann eigentlich keine nennenswerte Rolle mehr, finde ich auch mehr oder weniger störend hier. In den meisten Fällen nicht so sehr, muss ich sagen, aber manchmal dachte ich mir auch, schade eigentlich drum.
Ja.
Gut gelöst finde ich zum Beispiel, dass einfach hier die junge Frau, Freundin des Typen, den eben Leslie Nielsen dann umbringt, attackiert wird von Tieren und dann hab quasi lediert im Helikopter da liegend den Film zu Ende bringen kann, damit die Mutti und ihr Sohn noch ein paar spannende Momente miteinander haben. Das finde ich ganz cool gelöst. Nicht so cool gelöst finde ich, dass irgendwann gegen Ende des Films unsere Fünfergruppe, bestehend aus hier der feisty Reporterin Linda Day George und Christopher George und Michael and Sarah, plus eben der Professor und der krebskranke Footballstar in diese Hütte rennen und quasi nur noch drei von ihnen wieder rausrennen und man einfach davon ausgehen muss, dass die beiden anderen im Off, der Professor und der Footballstar, gestorben sind, ermordet wurden von den Tieren.
Das wird ja so abgefrühstückt.
Ja,
wo sie, wenn Christopher George ja dann wieder so auf die anderen stößt und er eben von Linda Day George, ist ja ein Ehepaar, mal so nebenher, also das hier vor der Kamera steht gemeinsam.
Waren die zusammen auch in Pieces?
Oh, ich da glaub, fragst du mich Pieces jetzt was.
Beide. Ja, ja, doch. Ich glaube, die haben auch gerne zusammengearbeitet. Okay. Ist ein bisschen so wie hier George C. Scott und Trish Van Devere in der Zeit. Also man hat dann auch gerne zusammengearbeitet. Gerade wenn er ein bisschen älter war und sie ein bisschen jünger. Und dann hat sie wahrscheinlich auch im Set auf ihn aufgepasst und ihm Brei gereicht. Aber
bestimmt.
Wie gesagt, Christopher George war erst Mitte 40. Also ich nehme alles zurück.
Und dann fragt sie Christopher George, ja, wo sind denn hier Professor und der Footballstar? Und dann, they didn't make it. Und dann ist es abgehakt für den Film. Und hier, weiter geht's.
Ja, ja. Ja. Ich habe doch gesagt, wie hat er sein Trauma überwunden aus Grizzly, aber so eben, genau. Mhm. Wahrscheinlich auch
genau ein ähnlicher Typ. Ja.
Es fällt mir schwer, muss ich ganz ehrlich bei Day of the Animals sagen, nicht immer wieder zurückzukehren zu Leslie Nielsen, weil er einfach so herausragend ist und die Momente, die er hat, einfach den Film für mich so definieren. Es gibt doch ein paar wirklich coole Momente, allen voran hier John Cedar in dieser menschenleeren Bergstadt, die bevölkert ist von Tieren, Giftschlangen, tollwütigen Hunden oder durchgedrehten, nicht tollwütigen, durchgedrehten Hunden, weil hier UV-Strahlung und so mit diesem Mädchen und sein Tod zum Beispiel ist ein wirklich packender, gut inszenierter Horrormoment, den ich auch wirklich durchaus, ja, also der wiederum so ein bisschen kratzt an diesem, ist das noch wirklich PG oder schon ein bisschen so eher für die Erwachsenen im Publikum, aber ja, es ist einfach qualitativ so ein Graben zwischen dem fast ganzen Rest und jedem Moment mit Leslie Nielsen, das macht es so ein bisschen schwer, den Film so komplett unbefangen und als Gesamtkunstwerk zu betrachten und nicht nur als Showcase für einen wirklich guten Character-Actor.
Das stimmt, das stimmt. Wobei, also ich fand es ja ein bisschen hirnrissig, wenn man uns ja mal vor Augen führen, wie ja dieser Frank und seine Mandy da überhaupt in die Bredouille kommen oder beziehungsweise in die Situation. Weil Mandy wird ja verletzt und wenn man sich das vor Augen führt, so man ist da also in der Wildnis im Urlaub, dann passiert ein Unfall, jemand ist verletzt und dann werden die alleine, ja, hier hast du eine Karte, ich gebe euch ein paar Tipps, schlagt euch doch bitte alleine durch die Wildnis zurück. Ich meine, gut, es ist nur ein Exploitation-Film, aber ich musste da schon ein bisschen grinsen, als ich länger als eine Minute drüber nachgedacht habe. Und dann kommen die ja eben in diese Kacksituation, dass Mandy eben von den Vögeln angegriffen wird und dann ihren Tod findet.
Ja.
Und das gibt zwar den Startpunkt für diese Nebenstory mit Frank und dem kleinen Mädchen, das er dann findet, weil man sieht ja dann auch irgendwann, wie die Gruppe einen verlassenen Campingplatz, Campingplatz sage ich mal, so ein verlassenes Camp findet von Zelten, wo man sich denkt, okay, das Mädchen ist wohl die einzige Überlebende von den Menschen, die da ihre Zelte aufgeschlagen haben. Und ja, das sind so ein bisschen so Momente, wo man sich denkt, ja, das wird man so in der Realität nicht machen, aber nun gut. Es ist ungefähr genauso wie der Sheriff, der, obwohl er ja zuerst komische Geräusche aus der Küche gehört hat, nachdem er den Anruf bekommen hat, mitten in der Nacht, du, die Stadt wird evakuiert, dann geht er in die Küche, guckt nach den Geräuschen und denkt sich, so, bevor ich hier irgendwas mache, nehme ich mir noch einen Snack. Da musste ich schon herzhaft lachen.
Es ist, die glänzt nicht alle durch so wahnsinnig viel Kompetenz. Ja. Sagte ich eigentlich vorhin, Shelley Winters konnte sich nicht leisten, deswegen mussten sie auf Ruth Roman, heißt glaube ich die Schauspielerin, die hier die Beverly Hills Bitch Zitat darstellt. Aber
Zitat
ich glaube,
Leslie Nielsen.
Zitat Leslie Nielsen, Beverly Hills genau, Bitch, ja, ja, ja. Mr. Jensen, Ad Executive Mr. Jensen, ja. Der hat Sprüche, ich weiß nicht, woher das kommt, das muss die Zeit gewesen sein. Er sagt einmal, here, you're not the big Macker here anymore. That's advertising executive talk. Und ich dachte, also du bist hier nicht der große Macher, er benutzt diesen deutschsprachigen Ausdruck. Ich dachte mir, ist das wirklich so? Ich meine, hat man damit wirklich Leute beeindruckt damals, aber mutmaßlich? Ich nehme es mir jetzt einfach mal ab. Ich weiß nicht. Die scheinen ja auch alle ganz schön eingeschüchtert zu sein.
Es kommt gut rüber, auf jeden Fall.
Ja. Ich wollte sagen, Shelley Winters hat, wenn mich nicht alles täuscht, im gleichen Jahr wie hier The Day of the Animals auch Tentakuli gemacht, ne? Der Polyp.
Oh, der Polyp,
also,
okay.
Anscheinend hat sie es ja auch nötig gehabt. Vielleicht mit ein bisschen mehr, ein paar mehr Dollar hätte man sich auch hierfür kriegen können. Aber egal, deswegen kriegen wir hier das quasi Alter der Hollywood-Star-Äquivalent. Hätte man auch von Betty Davis oder so spielen lassen können, aber egal.
Man hätte mir ja mal fragen können, weil guck mal, Ray Milland in Frogs.
Stimmt.
5 Jahre früher. Ja,
ja.
War auch ein Spätwerk von ihm. Also man hätte vielleicht Tony Curtis
in der Manitou ein Jahr später.
Richtig.
Stimmt, aber Frogs ist natürlich auch ein naheliegenderer Vergleich, genau, auch Animal Horror. Ja. Wobei ich die besser finde als Frogs. Ich finde Frogs immer so ein bisschen unterwältigend, aber Oh, ist auch ein hübscher Film, ja.
Ist ganz nett. Ich hatte ihn mir tatsächlich so vor meiner Exkursion in die William Goethe-Filme angeguckt, endlich mal nachgeholt, weil ich den tatsächlich bisher nie gesehen habe. Und unterwältigend trifft es schon ganz gut. Also der ist ein bisschen einschläfernder als Grizzly oder Day of the Animals, die auch irgendwie einlullen können. Grizzly noch ein bisschen mehr, wie vorhin gesagt, als eben Panik in der Sierra Nova, weil der halt mehr bietet. Da ist einfach das Pacing auch einfach schneller. Es ist irgendwie immer was los, ja. Und man kommt gar nicht irgendwie dazu, so die eine Gehirnhälfte beziehungsweise auszuschalten.
Richtig. Man muss ja sagen, die Präsenz von echten Tieren, sowohl in Grizzly als auch in diesem hier, ist, ich kann mich nicht mehr ganz klar daran erinnern, wie meine Erstwahrnehmung war von beiden Filmen, aber die ist nicht besonders ausgeprägt. Wir haben nicht wahnsinnig viele Szenen mit echten Tierstunts. Meistens sind es dann eben wirklich, ich nehme an, Handpuppen oder irgendwie Puppen an Stäben oder wie auch immer. Es ist dann einigermaßen gut getrickst, es ist okay, aber man sieht eben auch, dass oft die Tieraufnahmen nicht im selben Raum oder im selben Areal gedreht wurden, wie die Aufnahmen mit den Darstellern. Und trotzdem bin ich darüber überrascht, wie gut es eben funktioniert, weil auch eben auch der Film vieles nur andeutet, wie zum Beispiel gegen Ende, als sie den Helikopter finden und der Pilot liegt eben schon tot daneben und wir sehen eben einen quasi von den Rotorblättern massakrierten Vogel auf dem Dach des Helikopters liegen. Und allein, also das reicht schon so, diese kleinen Details, um uns das ganze Kopfkino, die volle Packung Kopfkino zu geben und uns einfach auszumalen, was für eine geile Actionsequenz wohl hier gerade vor sich gegangen ist, die wir natürlich nicht gesehen haben. Weil so ist es einfach kostengünstiger. Aber ich fand das ganz effizient gelöst. Also, weil man will ja auch seine Schauspieler, sein Cast nicht in Gefahr bringen. Und ich glaube, mit dem Budget, mit dem die arbeiten mussten, wäre das auch gar nicht möglich gewesen.
Das hätte wohl, glaube ich, schon den Rahmen gesprengt. Aber es ist ungefähr genauso, wenn ja dann gegen Ende das Militär in die evakuierte Stadt zurückkommt oder beziehungsweise guckt, ob es da irgendwelche überleben und kommt. Also wie du vorhin gesagt hast, so ein bisschen The Crazies Moment, weil die ja auch hier in Ganzkörperschutzanzügen da in die Stadt reinkommen und man sieht ja dann diese Damn Looters, hier die Plünderer, die ja von den Tieren überwältigt worden sind, als auch eben die dann plötzlich verstorbenen Tiere, und das gibt da schon eine richtig schöne dystopische Stimmung dann.
Und dann ist der Film vorbei, ne? Das ist so 2 Minuten vor Schluss. Und da haben wir noch einen kurzen Dialogmoment zwischen Linda Day George und Christopher George. Und sie sagt sowas wie, thank God it's over. Und dann ist der Film auch vorbei. Bam, Abspann.
Richtig, ja, genau, weil sie finden ja dann das kleine Mädchen, das sich ja dann ins Auto gerettet hat, weil Frank wird ja dann, wie du gesagt hast, super getrickst, beziehungsweise inszeniert, von Schlangen in so einem Auto, das er öffnen will, gebissen, weil Giftschlangen leider. Und dann sind ja Linda Day George, Christopher George und wie heißt nochmal der Darsteller
Michael and Sarah.
Michael and Sarah, richtig, okay. Die sich ja dann auf so ein Behelfsfloß gerettet haben. Und dann blinzeln einmal in die Sonne, Gegenschnitt auf die Brücke, thank God it's over. Und dann ist ja leider auch schon der Film fertig.
Leider.
Das ist so ein bisschen übers Knie gebrochen, wie ich finde, das Ende.
Ja. Du sagtest vorher, die sind nicht so wahnsinnig kompetent oder verhalten sich nicht so vernünftig, wie es Menschen wahrscheinlich in der Situation tun würden. Aber natürlich, das schafft auch einigen Reiz. Und wir sehen natürlich auch mal gerne Menschen zu, fiktive Menschen, die sich in ihr eigenes Unheil selber reinreiten zum Teil. Ja. Möchte nicht sagen, dass sie das hier verdient haben, ihr Schicksal, aber ich musste auch hier unter grinsen, weil du das eben ansprachst, als zum Beispiel als wir Zeuge werden der ersten Wolf-Attacke. Und die junge Frau dann eben, deren Pate dann später umgebracht wird von Ad-Executive Leslie Nielsen, a.k.a. Jensen, von Wölfen angefallen wird. Und ich glaube, dann zieht sie noch Linda Day George so beiseite, nachdem die Wölfe da verschwunden sind, und redet so ein auf sie mit so ganz banalen Floskeln wie, hey, take it easy. Und dann ist auch das ganze Drama auch schon wieder vorbei. Ich denke mir, krass, wie krass traumatisierend muss das sein für jemanden wie diese junge Frau, die wahrscheinlich aus der City kommt und sowas nie erlebt. So ein Erlebnis, und dann wird eben gesagt so, hey, komm, nimm's leicht, alles wird wieder gut, und danach wird es auch nie wieder erwähnt.
dann ist es abgefrühstückt. Genau, wie das Ende. Nee, das, klar, ich bin seit so vielen Jahren Horrorfan und ich bin, glaube ich, der Letzte, der sich da wegen mangelndem Realismus beschwert in Horrorfilmen. Also ganz egal, welche Couleur jetzt, ob es Mainstream-Produktion ist oder irgendwann ganz obskurer Schlock, den Lieblingslabel Vinegar Syndrome rausgebracht hat. Mhm. Also ja, da muss man eben Abstriche machen. Es ist halt eben aber trotzdem ganz amüsant, wenn es solche Momente gibt, wo man genau weiß oder sich vor Augen führen kann, ey, das wäre in der Realität eben nicht so. was können wir mitnehmen mit Grizzly und Day of the Animals?
Ja.
Schon gute Unterhaltung, oder, Patrick?
Ich finde die beide richtig gut und unterhaltsam, unglaublich kurzweilig. Macht nicht den Fehler und erwartet die große Kinokunst, aber die hatten wir ja schon an anderer Stelle, als wir zum Beispiel über Red Rock West hier vor einiger Zeit sprachen. Also es gibt auch Podcast-Folgen mit Heiko und mir, wo wir über richtig, also im konservativen Sinne, herausragend gute Filme sprechen. Diese hier sind es nicht, aber sie sind schwer unterhaltsam, finde ich. Und keine verschenkte Minute. Verlorene Minute.
Das stimmt, das kann ich auch nur sagen. Also es war mal wieder richtig cool. Also du hast ja schon gesagt, ja, ich habe Bock auf die Görtler-Filme und ich habe mich auch schon ziemlich gefreut, die mal nach den langen Jahren, ich glaube, es waren es auch irgendwo bei mir 10 Jahre dazwischen, dass ich die zuletzt gesehen habe, mir die mal wieder zu Gemüte führen dürfte. Und jetzt, nachdem du ja auch schon das erwähnt hast, muss ich unbedingt jetzt mal, glaube ich, in den nächsten Wochen The Manitou nachholen. Und schade, dass William Goertler wirklich so diesen tragischen Unfall hatte. Mhm. Ich glaube, der hätte noch richtig gut was abliefern können, wenn er länger gelebt hätte.
Ja, ich denke auch. Und ich möchte, ehrlich gesagt, also ihm auch nichts zum Vorwurf machen, blicke ich auf mein eigenes Leben zurück und darauf, wie ich unterwegs war, Mitte, Ende 20. Ich wäre auch nicht in der Lage gewesen, einen Film zu machen, die auch nur ein Deut besser gewesen wären als das, was Goertler in seinen 20ern auf die Beine gestellt hat. Von daher, vor allem mit diesen begrenzten Mitteln, das ist schon richtig gut so. Grüße an dieser Stelle auch an unseren Hörer und gelegentlichen Gast Kühne, der auch T-Horror liebt und der sich auch interessiert hatte für diesen beiden Filme und gesagt hat, darüber würde ich auch gerne reden, aber ein andermal vielleicht. Gibt ja noch mehr an T-Horror.
Gibt auf jeden Fall noch mehr, ja. Mal gucken, vielleicht machen wir bald irgendwie wieder so ein Animal Double Feature. Aber ich glaube, das nächste Mal, das hatten wir ja schon besprochen, da dürfen sich jetzt, ich sag's jetzt einfach mal so, die Zuhörenden freuen, dann widmen wir uns wieder Norman J. Warren in einem Double Feature, so wie wir es ja besprochen hatten.
Ja.
Also da freue ich mich nämlich auch schon drauf, ja. Mal gucken, was wir da zusammenwürfeln.
Ich weiß ziemlich genau was. Das wird auf jeden Fall delikat. Der Mann hat 3 herausragende Filme gemacht, möchte ich jetzt mal sagen, 3. Er hat mehr Filme gedreht, aber 3 davon zumindest im Horrorbereich sehr, sehr ansprechend. Und ich glaube, weitere 2 verbraten wir bei anderer Gelegenheit. Darauf freue ich mich auch.
Gerne. Es war wieder ein Fest, zu Gast zu sein.
Es war ein Fest mit dir und ich danke dir für deine Anwesenheit und deinen Beitrag. Wo kann man mehr von dir lesen?
Man kann mehr von mir lesen bei Letterboxd unter Allesglotzer. Es gibt noch das Blog Allesglotzer, aktuell auf Eis leider immer noch, wird sich wohl so schnell aus Zeitgründen auch nichts ändern, aber da gibt es natürlich auch noch so Filmtexte, die sich über die Jahre angesammelt haben. Und ansonsten folgt mir bei Blue Sky, ab und zu darf ich hier beim lieben Patrick zu Gast sein und ab und zu kann man sogar von mir was lesen, Booklet-mäßig bei X-Rated, bei Filmart und ganz vielleicht, aber das ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber ich teaser es jetzt einfach mal so an, gibt es vielleicht von uns in der fernen oder nahen Zukunft einen Audiokommentar zu einem Giallo. Aber mal gucken, was da noch irgendwie passiert.
Ich lasse es mal drin. Seien wir optimistisch.
Sind wir optimistisch.
Ich danke dir, Heiko. Ich danke euch fürs Zuhören und denkt dran, dieser Podcast ist community-finanziert, vollkommen werbefrei und unabhängig produziert. Wenn ihr uns unterstützen wollt, gerne bei patreon.com/bahnhofskino mit einem kleinen Trinkgeld. Macht's über den Browser, nicht über die Patreon-App, wenn ihr iOS nutzt. Es ist deutlich günstiger. Also, der Browser meine ich, nicht die App. Soweit. Lieber Heiko, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Bis zum nächsten Mal, Patrick.
Ciao.
Ciao.
Er scheint ganz genau zu wissen, was wir denken.
Dieser Grizzly ist doch bloß ein Tier. Dichten Sie ihm keine menschlichen Eigenschaften an.
Er begreift einfach nicht, dass wir hier ein hochintelligentes Tier vor uns haben.
Eine 3,50 Meter große, menschenfressende Bestie terrorisiert das ganze Land. Die tödlichen Klauen gehören einem Grizzly.